Unterwelt von Kraftwerk und das war wohl das 8. Album der Elektronikpioniere. Ist 1981 erschienen, schon verdammt lange her und trotzdem noch sehr aktuell. Hat ja auch einen großen Einfluss auf die Entwicklung der elektronischen, später House- und Techno-Musik gehabt, diese Band. Und um Zukunft und Computerwelt, da geht es auch in dieser Episode des Travelholics Podcast. Ich habe zu Gast den Professor Armin Brüsch von der Hochschule Kempten und wir reden über das Metaverse, aber auch über NFTs, Blockchain und die Auswirkungen, die es auf der Touristikindustrie haben könnte und haben wird, da bin ich mir ganz sicher. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, wünsche jetzt schon viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen, das ist der Travelholics Podcast, der Podcast der Touristik und ich freue mich sehr, dass ich Armin Brüsch zu Gast habe. Armin Brüsch ist Professor für dienstleistungsorientierte Betriebswirtschaftslehre und Tourismusmanagement an der Hochschule in Kempten. Habe ich das richtig gesagt? Hallo Armin.
Ja, hallo Roman, ja, perfekt.
Ja, das ist also schon ein bisschen sperriger, ja, ist ja keine Berufsbezeichnung, aber schon ein bisschen sperriger Titel. Was muss man sich denn unter dienstleistungsorientierter BWL vorstellen? Ist das ein Forschungsgebiet oder eine wirklich richtige Lehre, ein Thema?
Das ist beides. Wir haben ja viele Phänomene, die in der Dienstleistungswelt ein bisschen anders funktionieren als im klassischen Industriesektor. Die Begegnung zwischen Menschen, die Rolle von Kundenbedürfnissen, die Immaterialität von Dienstleistungen, die Nichtlagerbarkeit von Dienstleistungen, das sind alles so besondere Herausforderungen, sodass sich eigentlich seit vielen Jahren schon ein Lehr- und auch ein Forschungsfeld herauskristallisiert hat, was sich dann Service Management oder im Deutschen eben dienstleistungsorientierte BWL nennt.
Und da passt Tourismus ja eigentlich sehr gut dazu. Ist das dein Schwerpunkt auch in der Arbeit? Weil also Tourismusmanagement ist ja quasi der zweite Teil des Ganzen.
Genau, wir sind ja in Kempten in der wunderbaren Lage, dass wir eine der wenigen deutschen Hochschulen sind, die eine eigene Tourismusmanagement-Fakultät darstellen. Das heißt, wir sind 14 Professorinnen und Professoren mit einer eigenen Fakultät und sind, glaube ich, auf dem Feld Tourismus deshalb sehr fokussiert und haben da eine Reihe von Forschungsthemen auch. Insofern zeichnet uns das in Kempten, glaube ich, ein bisschen aus.
Siehst du, und eins dieser Forschungsthemen, das hat mich dazu veranlasst, dich in den Podcast einzuladen, weil das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema ist, wo ich finde, dass die deutsche Touristik und generell noch nicht so ganz das Auge drauf hat und du beschäftigst dich schon länger damit. Es ist in den letzten Monaten vielleicht oder Wochen gar zum Buzzword geworden so ein bisschen. Ein größeres Unternehmen hat sich sogar danach benannt, also das Thema Metaversum oder Metaverse, wenn wir jetzt bei den Anglizismen bleiben, dazu forschst du und hast tatsächlich auch schon Ergebnisse und Einsichten, die ich ganz gern mal mit dir diskutieren möchte. Vielleicht, um die geneigten Zuhörer auch so ein bisschen abzuholen, Metaversum oder Metaverse, also virtuelle Welt würde ich so übersetzen, aber du kannst es wahrscheinlich ein bisschen genauer definieren und ein bisschen spezifischer machen.
Also ich bin ganz bei dir, das Metaverse oder auf Deutsch Metaversum, aber meistens sagen wir ja Metaverse im Englischen, ist ein Buzzword geworden, wobei das Konzept, was dahinter steht, nämlich ein virtuelles soziales Umfeld, bereits 30 Jahre alt ist. Da wurden die ersten Publikationen zu diesem Thema veröffentlicht und im Kern geht es darum, dass Technologien, die eine immersive Erfahrung, also eine Erfahrung, wo ich als Mensch eintauchen kann in eine bestimmte Welt, mit virtuellen Objekten interagieren kann, dass das im Mittelpunkt dieses neuen Phänomens steht. Und die Technologien, die da am meisten genannt werden, das ist die Augmented Reality und die Virtual Reality, die viele vielleicht von den Touristikern kennen, weil sie die VR-Brille schon mal im Reisebüro oder im Freizeitpark schon mal aufhatten.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, da habe ich mir überlegt, also in Berührung gekommen mit dem Metaversum, mit dem Metaverse, sind ja sicher schon alle diejenigen, die jemals irgendwie in einem Disney-Park waren, oder? Mhm. Also das könnte ja so der Beginn sein. Und nun höre ich ja dann schon wieder die Zweifler oder Küchentischforscher, die dann sagen, ja, gibt's ja alles schon, ist ja eigentlich gar nicht neu und wird auch nicht weiter wichtig sein, weil Second Life war ja auch schon mal so ein Versuch in den 90ern, Anfang der Nullerjahre, das ist ja auch gescheitert und gibt es nicht mehr. Aber es ist, glaube ich, eine andere Dimension.
Genau, also ich bin der Meinung, man muss klar unterscheiden. Das eine sind Technologien. Virtual Reality als Technologie ist in der Tat nicht ganz neu, wird in der Medizin, bei Operationen, bei Schulungsmaßnahmen, wird in der Kunst, bei Museen, wird in der Bildung, bei Trainings schon eingesetzt, also auch im B2B-Kontext eine sehr etablierte Technologie. Aber wenn wir jetzt über das Metaversum oder das Metaverse reden, dann ist es eine virtuelle Welt, die in dieser Komplexität einfach nochmal eine neue Stufe darstellt. Es geht um Mensch-Computer-Beziehungen, es geht um soziale Beziehungen, die ich als realer Mensch oder als Avatar, als sogenannte Digital Twin erreichen kann. Es geht um eine Entgrenzung von Zeit und Ort und deswegen glaube ich, wird das Metaversum im Tourismus eine große Veränderung bedeuten. Weil bisher war traditioneller Tourismus ja immer gekoppelt an ein Zeitfenster und an einen Ort. Du bist in den Urlaub gefahren, hast dir dafür 10 Tage oder 2 Wochen freigenommen und bist an einer Destination gewesen und hast dann vor Ort ein paar Ausflüge gemacht. Im Metaversum haben wir jetzt plötzlich eine Entgrenzung. Ich kann also mit meiner Brille oder als Avatar ein touristisches Erlebnis beginnen, kann es beenden und vielleicht 10 Tage später nahtlos da wieder anknüpfen. Ich bin auch an keinen physischen Ort gebunden, ne?
Ja. Ich könnte aber auch 10 Minuten später wieder dahin gehen und auch mit jemandem anders dahin gehen. Also sprich mit einem, ich kann mit Freunden, mit Kollegen, mit der Familie irgendwo hingehen. Aber es sind dann immer die digitalen Zwillinge. Ja, das heißt, ich schaffe mir einen zweiten Roman und den gibt's dann da.
Den gibt es dann da und der kann genauso sein wie du oder er kann, was gerade im Gaming-Bereich bei den VR-Gamern sehr beliebt ist, natürlich mit gewissen Eigenschaften und Fähigkeiten aufgeladen werden, die wir so in der realen Welt nicht haben. Ne? Aber wir haben ja auch im Business-Bereich durch die Corona-Pandemie jetzt verstärkt einen ganz neuen Zugang zu digitalen und virtuellen Formaten gelernt. Ne? Zoom-Calls oder Teams-Calls sind mehr oder minder Standard, aber auch Treffen im virtuellen Kontext, wo ich als Avatar vielleicht Kollegen aus Asien, aus eine Firma, ein Firmenpartner, der sehr weit weg ist, treffen kann und gemeinsam interagieren kann. Zum Beispiel in der Architektur wird das bereits sehr gerne eingesetzt, dass man ein digitales Modell hat und Architekten aus verschiedenen Ländern, Kontinenten gemeinsam an diesem virtuellen Objekt arbeiten. Das stellt einfach eine neue Qualität dar.
Ist es denn nicht so, dass jedes Zoom-Meeting ein Stück Metaverse ist?
Genau, also je nachdem, wie wir jetzt das Metaversum definieren, ja, ich habe es ja gesagt, da gibt es noch nicht so die festgesetzten Grenzen, ist in einer virtuellen sozialen Welt, die technologiegetrieben ist, auch ein Streaming-Erlebnis schon ein Stück weit virtuell. Aber es geht auch weiter, wenn ich mit meinem Smartphone vor einem Objekt im Museum stehe und ich halte das Smartphone auf dieses Kunstwerk und mittels QR-Code zum Beispiel werden jetzt digitale Elemente hinzugefügt, ja, die also das reale Bild bereichern, ist es auch ein Stück weit Virtualität, die man dem Metaverse zuordnen können. Und wir haben so ein Kontinuum, ne? Auf der einen Seite ist das real basiert, was ich eben sagte, als AR mit meinem Smartphone, aber es geht bis hin zu der kompletten Virtualität, wo ich als Avatar, vielleicht als Full-Body-Avatar, in einer künstlichen Welt, die so real niemals existieren kann, im Weltraum oder in einer Zeitreise vor Hunderten von Jahren irgendwelche neuen Erlebnisse, auch touristische Erlebnisse genießen kann.
Das heißt, ich könnte zum Beispiel, also bleiben wir mal ein bisschen so bei Anwendungsfällen, um das ein bisschen zu illustrieren. Ich könnte zum Beispiel ohne Impfung eine Dschungelexpedition machen oder mit Höhenangst eigentlich den Mount Everest besteigen.
Genau, das sind zwei sehr schöne Beispiele.
Ja, also das würde eigentlich gehen und das ist dann auch unabhängig davon, ob ich jetzt zum Beispiel mir gerade vorneweg den Fuß verstaucht habe oder weiß ich nicht, generell konditionell gar nicht in der Lage wäre, auch nur bis zum Basecamp des Mount Everest zu kommen. Ich hätte trotzdem dieses Erlebnis und könnte das machen. Das heißt, die Welt wird größer und so wie ich das jetzt verstanden habe, wird die, also weil du sagst, die Entgrenzung der Zeit, die gibt's ja auch. Das heißt, ich könnte letztlich auch ins New York der 20er Jahre fahren.
Genau. Genau. Also du hast schon zwei, drei sehr schöne Beispiele angesprochen. Ich bleibe jetzt mal bei dem Dschungel. Im Metaversum haben wir bereits jetzt und glaube ich in Zukunft noch verstärkt die Möglichkeit, realitätsnahe Darstellungen von Destinationen als virtuelle Reiseziele mit ihren landschaftlichen, naturräumlichen oder örtlichen Besonderheiten darstellen. Und in diese virtuellen Welten kann ich dann reisen, sei es ein Weltkulturerbe, sei es der schöne Strand, sei es ein Korallenriff, sei es eben die Amazonas-Exkursion, wo ich nicht Angst haben muss, dass mir Blutegel, Moskitos oder Jaguare auf den Fersen sind. Das heißt, wir haben eine Erweiterung eigentlich von unseren Destinationen und Möglichkeiten. Ein zweites schönes Beispiel ist, dass ich auch ein Stück weit Barrierefreiheit mit dem Thema Metaversum verbinden kann. Egal, ob du jetzt, sag ich mal, mobilitätseingeschränkt bist oder konditionell oder aufgrund von sonstigen Limitationen gewisse Ziele nicht erreichen kannst, wird das Metaversum auch touristische Ersatzerlebnisse bieten. Das Menschen, die Höhenangst haben, werden sich vielleicht langsam rantasten. Menschen, die aufgrund ihrer, sag ich mal, Mobilitätseinschränkung oder ein Rollifahrer zum Beispiel nicht in eine Höhle klettern kann, wird diese Höhle auch erleben können. Und man kann danach gemeinsam in der realen Welt diese Erlebnisse teilen. Insofern hat Metaversum auch immer was Soziales.
Das ist, bringt mich direkt zu der Frage, weil sicher werden einige Zuhörer sagen, ja, warum sollen die Menschen das tun? Also ich würde jetzt behaupten, A, weil es möglich ist und B, weil es sicher auch neue, es macht ja wirklich neue Angebote. Vielleicht mal nochmal zurück, ganz kurz in die physische Welt. Ich war in der letzten Woche in Dubai auf der Expo 2020, die sehr stark, also einmal einen Fokus hat sehr stark auf Nachhaltigkeit, Sustainability, aber sehr stark auch mit virtuellen Elementen und mit digitalen Sachen dort arbeitet und spielt. Mir ist dabei aufgefallen, dass es für mich als relativ weit gereisten Menschen jetzt nicht immer spektakulär ist, nochmal in so ein Chile-Pavillon zu gehen und die Atacama-Wüste in einem großartig angelegten Videostream zu erleben. Für die meisten Besucher dort ist aber dieses Reiseziel ja quasi in unerreichbarer Ferne aus verschiedensten Gründen. Und das Metaversum würde das ja dann ändern.
Genau. Das Metaversum eröffnet bis bestimmten Zielgruppen, die aus welchen Gründen auch immer in ihrem Reiseverhalten limitiert sind, ganz neue Optionen. Ich nehme mal ein neues Beispiel aus Amerika oder Südamerika, Machu Picchu, die berühmte Ruinenstadt. Ist für viele Menschen wahrscheinlich in ihrem Leben kein reales Reiseziel. Ne? Auch weil vor 5 Jahren die Regierung beschlossen hat, gewisse Zugangsbeschränkungen aufzuerlegen, weil natürlich Stichwort Overtourism, haben wir zwar jetzt gerade nicht, sondern eher Undertourism, aber noch vor 3 Jahren durch die hohe Besucherzahl diese Ruinenstadt vor einer Übernutzung und Zerstörung geschützt werden sollte. Mittlerweile gibt es im Metaversum ein virtuelles Abbild und das kann ich erkunden, da kann ich drin klettern, da kann ich einzelne Räume geschichtlich untersuchen. Also insofern ein schönes neues touristisches Angebot, was ich vielleicht 2 Stunden, 3 Stunden am Wochenende mal erkunden werde.
Gibt es denn überhaupt schon Berührungspunkte von der tradierten Touristikindustrie? Ich gehe jetzt mal auf weltweit, weil in Deutschland habe ich da jetzt mal keinen Einfall dazu. Aber gibt es irgendwo anders schon irgendwo Berührungspunkte zwischen dem Metaversum und der ja, bestehenden Industrie? Also gibt es dort Entwicklungen, Wandlungen, Projekte? Ist da etwas bekannt?
Also Roman, ich will vielleicht doch nochmal in Deutschland bleiben, weil ja. Ich möchte einfach zwei Beispiele nennen, die ich für sehr gelungen halte. Das eine ist ein Startup aus Köln, die Firma TimeRide, die virtuelle Zeitreisen anbietet. Und da gehst du in der Innenstadtlage in einen Raum, wo du dann zunächst mal dreidimensionale Bilder und 360-Grad-Ansichten von touristischen Erlebnissen anschauen kannst und dann mit einer VR-Brille eine Zeitreise machst. In Köln zum Beispiel, in das Köln der 20er Jahre oder mittlerweile auch hier in München, kann ich einen Flug in dem Pfauenwagen von dem König Ludwig machen. Der wollte ja immer mal mit einem Pfauenballon über die Alpen fliegen. Das kann ich hier machen. Und das Coole ist eigentlich an diesen Erlebnissen, dass ich mehrere haptische Elemente habe und sozusagen multisensorische Erlebnisse auch mittlerweile anbiete. Das heißt, wenn ich mit dem Ballon über die Alpen fliege und eine Kurve mache, dann kann ich durch die Sitzneigung wie in einem 3D-Kino auch Schwerkraft simulieren. Ich kann mit Luftdüsen, die mir von vorne Wind ins Gesicht blasen, das Gefühl von Geschwindigkeit erzeugen. Und das kann man noch weiter spielen. Also es sind sehr realistische Erlebnisse, die mir auch physische Reize zeigen. Und ein zweites Beispiel, was ich vielleicht noch nennen will, ist der Europapark Rust. Der hat sich ja zum Ziel gesetzt, auch in dieser neuen Freizeitpark in Rust ein sozusagen Digital Village zu bauen. Und da gibt es bereits jetzt eine Halle, die für VR-Abenteurer gebaut worden ist. Das heißt, du kannst alleine oder als Team mit einem Equipment, mit einem Rucksack, mit Sensoren an den Händen und den Füßen dort Weltraumabenteuer erleben. Natürlich muss man die Welt retten, wie das so ist, ne, wenn man im Weltraum unterwegs ist.
Ständig dabei, ja.
Aber man kann auch kleinere VR-Abenteuer in einem virtuellen Konstrukt des Freizeitparkes mit der Maus und anderen sozusagen Elementen erleben. Und du bewegst dich frei in diesem Raum. Wenn du den sozusagen betrachtest ohne Brille, dann ist das eine schlichte Halle. Aber mit der Brille auf dem Kopf und dem entsprechenden Equipment erschließt sich dem Besucher eine neue Welt. Und jetzt komme ich nochmal zu der Ausgangsfrage. Ja, die Touristiker investieren hier in eine neue Art von Infrastruktur. Ich muss eine neue Art von Erlebnisse kreieren mit Technologie. Ich muss auch dieses Matching zwischen Technologie und Menschen genau beachten. Ich kann also die Brille auch nur eine begrenzte Zeit sozusagen anziehen, ohne dass es belastend oder störend wird. Das heißt, diese Erlebnisse sind zum Beispiel im Europapark auf 30 Minuten begrenzt. Ja? Und das ist eine neue Denke, die damit reinkommt. Und das ist auch hier am Tourismusstandort Deutschland schon erlebbar und sichtbar.
Nun ist das ja so, dass diese Geschichten, die du gerade gebracht hast, das sind ja immer Attraktionen. Das heißt, die sind quasi ortsgebunden. Also das ist ja... Ja, das Kettenkarussell der Zukunft quasi, ne? Also ich bin dann halt irgendwie, ich gehe dahin, erlebe das und nach dem Erlebnis gehe ich wieder zurück in die normale Welt. So wie ich das verstehe, ist aber der Gedanke zum Beispiel von Mark Zuckerberg, da gibt es einen ganz interessanten Podcast zu diesem Thema, auch also ein Interview mit ihm, wo er seine Vision da mal so ausrollt, das werde ich vielleicht in den Shownotes auch verlinken, dass man sich das nochmal anhören kann. Da ist es ja dann eine komplexe Welt. Das heißt, wo diese Attraktionen untereinander vernetzt sind. Das heißt, ich gehe vom Pfauenwagen zum Weltraumabenteuer und zwischendurch treffe ich noch Kollegen und habe ein Meeting oder man geht einfach spazieren oder tauscht Fotos aus oder ähnliches. Ich hebe immer so ein bisschen auf die vielen Zweifler ab, die sagen, naja, was soll das eigentlich und was soll das bringen? Und das ist ja nur Spielerei. Wir haben ja gemerkt, also zum Beispiel in der Pandemie, diese Zoom-Meetings-Geschichte hat ja extrem geholfen. Teams natürlich auch. Wenn wir jetzt diese Reiseerlebnisse auch noch gehabt hätten und wenn vielleicht erste Reiseveranstalter, von mir aus auch aus Deutschland, bereits solche ja, Metaverse-Travel-Geschichten angeboten hätten, hätte das tatsächlich auch schon einen wirtschaftlichen Impact gehabt? Kann man sich das so vorstellen?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Time Ride ist kostenpflichtig, Europa-Park ist kostenpflichtig. Ich will jetzt auch vielleicht kostenlose Angebote nochmal nennen. Ich habe zum Beispiel in der Corona-Pandemie als, sag mal, Kunstfan häufig virtuelle Museumsbesuche gemacht. Ne? Da wurden viele kostenlose virtuelle Gänge angeboten, wo ich als 3D sozusagen Besucher teilnehmen kann, aber auch einfach traditionelle Rundgänge. Insofern ist das schon ein Thema für die deutsche Tourismusindustrie. Was du angesprochen hast bei dem Stichwort Vernetzung, das ist noch ganz spannend zu sehen. Da sind wir erst ganz am Anfang. Ja, Facebook, neu Meta, hat ja die Horizon Worlds. Ne? Das ist also deren Metaverse in dem Meta-Universum. Aber wir haben auch von vielen chinesischen Plattformen, zum Beispiel Huawei, die Meta-OS, oder wir haben von Alibaba Ali-Metaverse, oder wir haben von Valve die Steam-VR oder Fortnite. Also wir haben eine Reihe von Metaversen in Anführungsstrichen. Ja. Und ich glaube, in Zukunft wird es darauf ankommen, wie hier Zugänge geregelt werden. Und das ist in meinen Augen noch ungeklärt. Wird es vielleicht das eine große Metaversum geben, wo alles miteinander vernetzt ist und wo ich sozusagen aus meinem VR-Meeting oder meinem Zoom-Call mal eine Entspannungsstunde mich an den Strand lege virtuell und das Rauschen des Meeres und vielleicht eine Rückenmassage erleben kann. Ja, es gibt ja heute bereits schon Handschuhe, die sozusagen sensorische Reize übertragen oder leichte Stromimpulse als Stimuli auf der Haut übertragen. Das wird die Zukunft zeigen. Und deswegen glaube ich eben nicht, dass es sozusagen eine alte Kamelle ist, die jetzt hier nochmal neu aufgewärmt sind, sondern ich glaube, das ist eine neue Qualität. Hier kommen neue Player auf den Plan, hier kommt neuer Content von Touristikern und vor allen Dingen nicht touristischen Unternehmen, diese Big Nine, ja, diese großen amerikanischen und chinesischen Konzerne, die investieren hier massiv in diesen Bereich. Und deshalb glaube ich, wird es eine Erweiterung unserer touristischen Erlebnisse sein. Es wird sicherlich nicht den physischen Strandbesuch ersetzen und auch nicht das Tauchen im Riff ersetzen. Aber für die, die eben Angst haben vor Tauchen und die es zu Hause mal ausprobieren wollen, die können eben mit der Brille jetzt auch mal reinschnuppern ins Korallenriff und vielleicht diese Pracht und die Farbenpracht eben erleben.
Und du hast dann ein sehr wichtiges Stichwort gebracht, gerade das Thema Content. Also letztlich hebt sich darauf ja dann wieder alles ab, ne? Also also ohne Content wird das gar nicht funktionieren. Das heißt, auch dass die, sagen wir mal, neue Geschäfts- und Industriezweige entstehen, die diesen Content ja produzieren, generieren, verwalten, vorhalten, aufbereiten für das ganze Thema. Wäre das nicht letztendlich auch ein Stück weit so eine Aufgabe, der sich die Touristikindustrie stellen sollte und sagen, hey, wir kennen diese Welt gut, wir haben auch extremes Expertenwissen, wir bereiten uns darauf vor, halt dieses Metaverse als, ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema Paralleluniversum, weil ich das nicht glaube, dass das so ist, sondern es wird einfach Teil des Ganzen bleiben oder werden eines Tages in meiner Wahrnehmung und dass man diesen Schritt, diesen Wechsel darauf aber vorbereitet. Das heißt, verändert das die Tourismusindustrie? Verändert das dann den Tourismus so sehr, dass ich dann natürlich unterschiedliche Arten an Reisen habe, aber auch, sagen wir mal, das Produkt ein neues ist?
Auf jeden Fall. Die Tourismusindustrie oder die Tourismus- und Freizeitindustrie, vielleicht mal in einer etwas breiteren Definition, die ist ja schon seit Jahrzehnten sehr gut in dem Gestalten von Erlebnissen. Ne? Unser Urlaubsdesigner oder Travel-Designer, wie es ja manchmal heißt, der dir dein individuelles Urlaubspaket zusammenstellt, der ist natürlich oder die ist auch prädestiniert dafür, auch virtuelle Pakete und Produkte zu gestalten. Aber es braucht natürlich eine digitale Kompetenz und es braucht natürlich ein Verständnis, wie eben Content in diesem Metaversum erzeugt wird. Auch hier betone ich immer wieder, ist es wichtig, dass wir Touristiker auch mehr digitales Verständnis und digitale Kompetenzen erlangen. Denn diese Visualisierung, ja, sei es jetzt für ein Headset, sei es jetzt als 3D-Scan, sei es jetzt eine 360-Grad-Panoramaaufnahme, sei es jetzt die sogenannten Caves, ja, das, was Disney jetzt vorhat, dass ich sozusagen in dem Disney Park sozusagen Avatare erleben kann. Das braucht ein digitales Verständnis. Und wenn ich das habe, kann ich natürlich sehr schön virtuelle Inhalte gestalten. Ich will nochmal ein Beispiel geben aus Rheinland-Pfalz. Da gibt es den einen wunderschönen Naturpark, der angefangen hat, mit der AR-Technologie Ranger zu gestalten. Und zwar ist es ein sehr weitläufiges Gebiet. Und wenn ich da wandere und die Wildkatzen sozusagen beobachten will und Fragen haben, da kann ich mir an bestimmten Stellen mein Handy vor das Gesicht halten und da erscheint plötzlich ein virtueller Ranger vor mir, den ich fragen kann. Ja? Und den Inhalt, den muss ich bestücken, ich muss Fragen antizipieren, ich muss sozusagen das Besuchsverhalten verstanden haben und insofern, ja, die Touristik hat hier, glaube ich, eine große Chance, auch touristische Produkte im Metaverse zu erstellen.
Ja, und auch das Thema Beratung, wie du gerade gesagt hast, wenn ich den Ranger fragen kann zu der Flora und Fauna, die mich dort umgibt, dann kann ich selbstverständlich auch im Metaverse dann den virtuellen Reiseberater oder Reiseinspirator treffen, der KI-gestützt extrem hoch und schnell auf eine riesige Datenmenge zugreifen kann und mir Informationen geben kann. Und das Ganze muss ja nicht mehr so sein wie die ersten Roboter, die man sich so vorstellt, sondern das kann ja tatsächlich auch über ja, Hologramme oder Ähnliches passieren. Also mir ist gerade eingefallen, dass wir jetzt kurz davor sind, dass die Mitglieder der Popgruppe ABBA zur Unendlichkeit und zur Unsterblichkeit aufbrechen, indem sie dann mit ihren Londoner Shows starten. Ich habe was Ähnliches erlebt im Pavillon von Saudi-Arabien auf der Expo in Dubai, wo man durch einen Wald geht und wo lauter Vögel um einen herumfliegen, die nur Hologramme sind. Also die haben im Prinzip Glaskugeln hängen und in denen drin sind dann als Hologramme Vögel. Du läufst aber durch einen Wald und denkst, da fliegen Vögel um dich rum und du hast auch andere Tiere, die das sehen. Das ist also nicht mehr ein Trickfilm, der irgendwo hin produziert wird. Das ist dreidimensional, das ist tatsächlich fühlbar und ja, hoch emotional an der ganzen Stelle auch, ne?
Genau, diese Emotionalität ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil von touristischen Erlebnissen. Und es kommt natürlich darauf an, dass auch im virtuellen Raum, im Metaversum, diese Erlebnisse sichtbar gemacht werden. Ich kann was Ähnliches berichten. Ich war vor 4 Jahren in Tokio in dem Mori Building. Das ist ein Digital Art Museum, wo du ohne Brille durch dieses Museum läufst, aber in allen 6 Richtungen digitale Objekte wahrnehmen kannst. Und du kannst auch diese digitalen Objekte berühren und die interagieren mit dir, mit Sound, mit Bewegung. Und das ist ein wunderbares Erlebnis gewesen, wo ich, glaube ich, 3 oder 4 Stunden verbracht haben. Um die Emotionalität nochmal anzusprechen, ja, auch im virtuellen Raum kann ich mich stark emotionalisieren lassen.
Du hast ja schon die großen 9 genannt, die da rein investieren. Es sind sicher noch eine ganze Ecke mehr. Ich bin mir auch sicher, dass hier irgendwie Elon Musk und Co. natürlich auch überlegen, wie man sie, weil dann muss man sich ja auch fortbewegen in der ganzen Geschichte. Und das hat jetzt nicht nur damit zu tun, seine Marke zu platzieren. Kannst du was dazu erzählen, wer da investiert und wie dort investiert wird? Wie man dort tatsächlich auch dieses Metaverse irgendwie monetarisieren will?
Also du hast die großen Player ja genannt. Fangen wir mal beim Mark Zuckerberg an. Im Meta sollen im hohen 4-stelligen Bereich neue Jobs geschaffen werden, um dieses Metaverse auszubauen. Jetzt ist man erstmal in dieser Horizon World. Neue Avatare werden gestaltet, aber dann arbeitet natürlich Facebook oder neu jetzt Meta daran, das mit Leistungen zu monetarisieren. Der andere große Akteur, Apple, hat ja auch oder steht auch in den Startlöchern. Man hofft jetzt, dass in diesem Jahr auch die neuen Eyeglasses veröffentlichen werden. Das ist das, was wir bei Google vor einigen Jahren schon mal gesehen haben, was sich aber im B2C-Markt nicht durchgesetzt hat, sondern eigentlich nur im Entwicklungs- oder im B2B-Bereich fortgeführt worden ist. Aber Tim Cook hat schon vor einigen Jahren Augmented Reality als eine Kerntechnologie definiert. Und ich bin mir relativ sicher, wenn die Eyeglasses veröffentlicht werden, dann wird es auch im iStore eine Reihe von kommerziellen Erlebnissen geben oder Anwendungen geben, um das Ganze zu monetarisieren. Google als dritter großer Player ist ja in beiden Welten schon unterwegs. Wie gesagt, mit Google Glass haben die vor einigen Jahren schon experimentiert und wollen auch jetzt eine neue Hardware vorstellen, die sogenannte Mixed Reality Erlebnisse ermöglichen. Also das ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Augmented Reality und Virtual Reality. Und dann haben wir den vierten großen, Microsoft. Microsoft hat ja mit der HoloLens auch schon Produkte platziert, die ganz faszinierend sind, die auch im Entwicklungsbereich, also ich sag mal, unter professionellen Anwendungen schon Eingang gefunden haben. Da arbeitet man aber auch aktuell daran, dieses Metaversum für den Endverbraucher zugänglich zu machen. Und es wird überlegt, in sogenannten Mesh for Teams dieses Metaversum auch in den Klassiker Teams zu integrieren.
Okay, und gibt es in Deutschland was? Also gibt es in Deutschland Unternehmen, also kommt es eher Automobil oder Pharma oder?
Also im Anwendungsbereich gibt es eine ganze Menge. Also im industriellen Bereich, sei es jetzt Automobilzulieferer, sei es jetzt in der Qualitätssicherung, im Anlagenbau, sei es jetzt in der Medizintechnik, die bereits sozusagen Applikationen aus dem Metaversum anwenden. Aber auf der sozusagen Entwicklerseite, da gibt es auch einige spannende Startups oder mittlerweile Grown-Ups, zum Beispiel Arthur Technologies, die bieten professionelle Meetings, Business-Meetings in virtuellen Welten an, wo du dir deine Büros selber kreieren kannst, wo du die Avatare kreieren kannst und wo du dann wirklich mit einer hohen Interaktivität und Qualität in den Begegnungen zwischen diesen Avataren Business Meetings abhalten kannst.
Das ist aber nicht so, wie sich das vielleicht manche an den Lautsprechern wünschen, dass dann schicke ich meinen Avatar zur Arbeit und bleibe selber zu Hause und gehe in den Themenpark. Ich muss dann schon noch was tun.
Ja, also wenn ich so eine Applikation entwickeln würde, das wäre es natürlich. Ne? Du lässt deinen Avatar arbeiten. Man liest ja ab und zu in den sozialen Netzwerken, ne, diese Stories. Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter locken sich irgendwo ein und locken sich abends aus und der Rest Zeit wird sozusagen der Freizeitvergnügen verbracht. Nee, also ich glaube, das ist die absolute Ausnahme. Nochmals, Metaversum heißt für mich auch immer soziale Interaktion und ich glaube, du willst dann auch selber dabei sein, du willst selbst erleben, du willst selber reisen, du willst selber interagieren, du willst selber entwickeln. Also da sind ja viele Anwendungsmöglichkeiten denkbar.
Ja. Vielleicht ein Punkt zum Launch-Termin oder so, sowas gibt es ja nicht. Ne? Also irgendwann wurde mal das iPhone vorgestellt und das hat dann im Prinzip diese komplette Thematik der Handheld-Devices verändert und ich habe dann eben Musik und Video und Internet und alles mit dabei gehabt und konnte kommunizieren und mich im Netz informieren und werde mittlerweile geleitet und anders kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Das war an einem Tag und dann ging dieser ganze Prozess los. Hier ist es ja tatsächlich eher so ein einschleichender Prozess, ne? Also wo ich jeden Tag ein Stück mehr Metaversum erlebe und eines Tages einfach so drin bin. Kann ich mir das so vorstellen?
Genau, das ist ein schönes Bild. Wir haben jetzt hier also nicht so einen einschneidenden Tag wie 2007, als das iPhone auf den Markt kam und sich eigentlich die Welt des Smartphones verändert hat. Wir haben natürlich jetzt auch Hardware getrieben, so Entwicklungssprünge. Ne? Zum Beispiel ist die Oculus Quest als ein Unternehmen von Meta einer der häufigsten Weihnachtsgeschenke in den USA gewesen. Und das hat der ganzen VR-Welt so einen Push gegeben. Falls dieses Jahr im Herbst die Eyeglasses rauskommen, bin ich mir sicher, dass auch mit diesem neuen Device, diesem Gerät, ist in dieser Mixed-Reality-Szene ein Riesen-Push geben wird. Also insofern, ja, es gibt so kleinere Sprünge, aber es ist immer ein Wechselspiel zwischen Angeboten, ja, guten Angeboten und guter Hardware, die den Verbraucher in den digitalen Konsum sozusagen ziehen werden.
Ja, letztendlich war das ja auch so, die Erfolgsstory des iPhones hing ja dann auch eng mit iTunes, also des iPods mit iTunes, dann später genau. Das iPhone dann mit dem App Store zusammen, das ist übrigens auch die Erfolgsstory von Apple, ne, die dann an Serviceangeboten bald mehr verdienen als an Hardware, noch nicht ganz, aber auf jeden Fall ist ein Faktor und man merkt das ja auch, wenn man jetzt nur Apple betrachtet, wie die sich mit Apple Fitness und Apple Games und Apple TV bereits diese wesentlichen Konsumstrecken in einem potenziellen Metaversum irgendwie sichern und da die ersten Pflöcke einschlagen.
Genau, und wir haben ja etablierte Geschäftsmodelle in der digitalisierten Welt, die sich wahrscheinlich auch auf das Metaversum übertragen lassen. Ne? Wir haben ja sogenannte Freemium-Geschäftsmodelle, wo ich die Basisversion, wie in vielen Apps, erkenntlich kostenlos nutzen kann. Aber wenn ich dann die volle Funktionalität will oder ein werbesfreies Umfeld haben will, dann muss ich eben ein Abo-Modell nutzen oder ich muss mir Dinge dazu kaufen. Und ich glaube, so könnten Monetarisierungsprozesse auch im Metaverse möglich sein. Den Strand anschauen an einer kleinen Stelle gibt es dann kostenlos, aber wenn du dann deinen Logenplatz haben willst oder ins Riff tauchen willst oder besondere Sachen erleben willst, dann brauchst du einfach einen kostenpflichtigen Zugang. Ne?
Insofern. Das ist eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil irgendwie muss ich ja dann, also wir reden ja tatsächlich über monetarisierbare Angebote, auch für die Touristikindustrie soll es ja weiter ein Wirtschaftsgebiet sein in einer Form und da muss ich ja da auch irgendwie bezahlen können. Na, das bringt mich so zu so einem kleinen Nebenfeld, wo ich ganz gern auch nochmal deine Expertenmeinung und ein bisschen Informationen haben möchte. Das ist ein anderes Buzzword, ne? NFT, Non-Fungible Tokens. Das heißt, es ist eine, das ist was anderes als ein Bitcoin, aber ist schon auch irgendwie eine Art virtuelle Währung. Das kannst du jetzt sicher gleich besser erklären, mit dem ich mir dann tatsächlich meine Liege am Strand im Metaverse kaufen kann.
Ja, also super Buzzword, bin ich ganz bei dir. NFTs geistern, würde ich mal sagen, seit 6 Monaten hier durch alle Gazetten. Ich würde das übersetzen mit einem nicht fälschbaren oder nicht austauschbaren Marken- oder Wertmarke. Damit ist ein NFT ein sogenannter digitaler Vermögenswert oder eine digitalisierte Form eines Vermögenswertes. Ne? Was vielleicht einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, das ist der Hype um die Affen, die sogenannten Bored Ape. Genau. Oder Bored Ape Yacht Club. Das sind 10.000 einzigartige Affen-Avatare, die in einer Ethereum-Blockchain hinterlegt sind. Und die sind eben limitiert. Und du kannst auf diese einzelnen Affengesichter, kannst du kaufen und die kannst du auch handeln. Ne? Da gibt es also Handelsplattformen, zum Beispiel OpenSea, wo du mit einer Kryptowährung so einen Affen kaufen kannst. Und ich finde das also faszinierend. Mittlerweile kaufen sich ja auch Fußballer oder Rapper, die offensichtlich einen Liquiditätsüberschuss haben, auch ihre Affenkollektion zusammen. Und ich habe gestern in OpenSea nochmal nachgeschaut, was so der Straßenpreis gerade ist von diesen Affen. Du bezahlst dort übrigens auch mit einer Kryptowährung, die heißt WET, also Wrapped ETH, Ethereum. Und ein WET ist ca. $3,000 wert. Und jetzt rate mal, so die billigen Affen, was schätzt du, wie teuer sind die?
Ich muss wissen, also ich denke, das sind mehrere tausend Dollar, die ich locker dafür bezahlen kann, mehrere zigtausend Dollar, wahrscheinlich auch eher im fünfstelligen Bereich, wenn ich mir einen günstigen Affen kaufe.
Du bist gut, also die günstigen Affen, die werden so gehandelt mit 30, 40 Red, das sind so 90 bis 100.000 Dollar und der Spitzenpreis, der gestern in OpenSea gezahlt worden sind 15.000 Red, das sind mehr als 44 Millionen Dollar.
Für ein Affenbild, was irgendjemand gemalt hat. Also da ist das Besondere dann die Einzigartigkeit.
Genau.
Und ich kann dann sagen, ich besitze das.
Genau, du besitzt den. Du kannst dir auch neben den Affen, kannst du dir auch mittlerweile in Decentraland, kannst du die Immobilien kaufen oder auch Musikrechte oder auch in Wien wird gerade von Klimt der Kuss in Einzelteile zerlegt. Du kannst dir also auch von diesem Meisterwerk der Wiener Kunstszene ein Teil kaufen und das ist dann mit einem Echtheitszertifikat versehen und das gehört dann eben dir. Du kannst es zwar allen Menschen zeigen, aber die Einzigartigkeit und der Besitz ist eindeutig geregelt auf dich.
Das ist also das große Sammlerthema und wenn dann die Musiker anfangen, ihre Musikstücke tatsächlich auch mit NFTs zu versehen, könnte ich dann Besitzer des Songs Imagine werden oder keine Ahnung, irgendwie sowas, wenn Warner den jemals wieder rauslässt. Oder ich könnte mir eine Schraube am Eiffelturm kaufen, wenn die Stadt Paris sagt, ja, wir setzen da NFTs drauf und ein Stück des Eiffelturms gehören. Also es ist quasi immer so eine Art Eigentümergemeinschaft dann an irgendeiner Stelle, ja.
Also es wird immer Menschen geben, die Wert legen auf Einzigartigkeiten und das gibt's auch im Tourismus und so wird es sicherlich auch in einem, ich sag mal, Korallenriff eine einzigartige Koralle geben, die irgendwann als NFT in der Tourismus-Community vielleicht gehandelt wird.
Da ist vieles sehr, denkbar. Ja, sehr, sehr, sehr schönes Beispiel und das mag vielleicht ein bisschen spinnert klingen, aber es hat natürlich trotzdem auch einen gewissen Effekt, den ich mir so überlegt habe, denn wenn jetzt die Menschen tatsächlich mehr oder wenn die Menschen überhaupt beginnen, im Metaverse zu reisen, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation in den Destinationen, in die früher sonst gereist wären. Sprich, dass gut um das Dorf Aguas Calientes am Fuße von Machu Picchu mache ich mir jetzt nicht so eine Sorgen. Da werden immer noch Leute hinkommen. Aber es gibt sicher ein paar Stranddörfer, wo dann keiner mehr hingeht, weil die sagen, oder ja, bestimmte Orte, wo man sagen, nee, das kann ich auch im Metaverse abhandeln oder ist mir zu weit oder was wir eben sagen. Es ist kein Wachstum mehr möglich, aber die NFTs wären dann tatsächlich ein Stück weit ein Substitut, also ein kleiner Ersatz für eine wirtschaftliche Lösung.
Wobei wir, wenn es jetzt verstärkt zu virtuellen Reisen oder touristischen Produkten im Metaverse kommen kann, auch zu einer großen Verschiebung von den Wertschöpfungsstufen und Wertschöpfungsketten kommen kann. Ne? Das muss man schon sehen. Also wenn Touristen nicht mehr physisch auf die Urlaubsinsel oder in die Alpen reisen werden, reduziert sich natürlich zunächst mal die Wertschöpfung vor Ort. Tourismus ist dort oftmals ja ein großer regionaler Wirtschaftsfaktor und Jobmotor für Einheimische und viele kleine Unternehmen. Die würden von diesen virtuellen Reisen erstmal nicht profitieren, sondern wahrscheinlich Startups oder die Big Nine, Big Five, wie man das auch abgrenzt, also die großen touristischen, international agierenden Konzerne, die jetzt vielleicht noch nicht so viel mit Tourismus zu tun haben, aber wer weiß, vielleicht entdeckt Meta, Apple, Google, Microsoft auch seine touristische Ader im Metaversum. Ne?
Ja, es wäre ja auch eine Erklärung dafür, dass diese großen Unternehmen alle gesagt haben, der klassische Tourismus, der physische Tourismus, das ist für uns ein viel zu kompliziertes und zerfasertes Geschäftsfeld. Da nehmen wir letztlich nur die Werbeeinnahmen mit. Später, wenn es dann digital ist, könnte das eine ganze Ecke anders aussehen. Das führt dann natürlich auch dazu, dass die Berufsbilder im Tourismus sich ändern. Dass ich also als der klassische Touristiker plötzlich nicht nur andere Aufgaben hat, sondern tatsächlich auch andere Kompetenzen mitbringen muss und dass die Ausrichtung des Ganzen völlig neu ist. Gibt es da schon Ausbildung oder gibt es da irgendwie Punkte, wo man sagt, ja, das sind Angebote, die man wahrnehmen könnte, wenn man sich dafür interessiert und sagt, ja, ich denke schon, ich mache mein erstes Reisebüro im Metaversum auf, auch wenn ich nicht glaube, dass da Reisebüros geben wird. Das gab es ja mal in Second Life, aber bestimmte touristische Angebote wird es ja geben, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin übrigens auch da nicht deiner Meinung. Ich glaube schon, dass es auch im Metaversum touristische Reisebüros geben wird.
Tatsächlich.
Die Customer Journey wird sich durch das Metaversum verändern. Ich habe neue digitale Touchpoints und wo neue digitale Touchpoints sind, da sind auch neue Chancen realisierbar. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, natürlich erleben wir nicht nur durch das Metaversum, sondern ich glaube generell durch die starke Digitalisierung, ein Wandel in den Berufen und den Berufsbildern, wobei die Tourismus- und Freizeitindustrie ja schon immer eine ganz breite Palette von Jobprofilen hat, ne? Von der Rezeptionistin oder dem Gästeführer bis hin zum Digital Marketing Manager oder Travel Influencerin. Und die beeinflusst natürlich die Technologie und das, was hinter dem Metaversum steht. Aber ich glaube, im Kern kann man sagen, der Tourismus braucht mehr digitale Kompetenzen. Der Tourismus braucht ein stärkeres Verständnis für datengetriebene Prozesse und Entscheidungen. Und das fängt erst so langsam an, dass das in die Ausbildung integriert wird. Wir haben hier an der Hochschule schon seit vielen Jahren Digital Marketing, Service Design, Design Thinking, auch mit digitalen Tools. Aber die Ausbildung zu dem Metaversum oder Metaverse-Experten, die gibt es meines Wissens noch nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns da auf eine ganz neue, sagen wir mal, Qualität einstellen. Es wird ja häufig behauptet, Tourismus ist ein reines People's Business. Die Meinung vertrete ich nicht. Also Tourismus ist genauso ein Tech-Business geworden. Und absolut. Man kann sich darüber streiten, welche dieser beiden Medaillenseiten wichtiger sind. Ich glaube, wenn ich auch so sehe, was die Nachfrage nach Jobs im Tourismus gerade auszeichnet, wenn du Erlebnisse kreieren kannst, auch digitale Erlebnisse kreieren kannst, also User Experience, User Design, Analytics, die Customer Journey verstehst, dann hast du im Tourismus, glaube ich, eine ganz große Wahrscheinlichkeit, gut bezahlte und nachhaltige Jobs zu erhalten.
Und die müssten dann natürlich auch irgendwie ein Jobangebot bekommen von Unternehmen, die sich halt entsprechend umstrukturieren müssen. Ne? Gibt es da schon Prozesse? Kennst du irgendein touristisches Unternehmen, jetzt weg von den Startups und Grown-Ups, die wir vielleicht haben, die tatsächlich beginnen, sich auf solche Sachen, sich damit zu beschäftigen?
Ja klar, also zum Beispiel ein großer Reisekonzern in Hannover hat bereits vor 2-3 Jahren begonnen, die Anzahl seiner Ausbildungsplätze umzuschichten. Also der klassische Ausbildungsberuf im Tourismus ist ja die Tourismuskauffrau oder der Tourismuskaufmann. Die Angebote gehen dort zurück. Stattdessen werden E-Commerce-Manager gesucht. Also du kannst auch eine Ausbildung im Bereich E-Commerce machen. Oder es wird jetzt auch in Kooperation mit Hochschulen Informatik angeboten mit der Anwendung im Tourismus, weil in vielen großen Unternehmen, seien es jetzt Reiseveranstalter, seien es jetzt Vermittlungsplattformen, seien es jetzt Mobility-Anbieter, ohne Informatikanwendung als Backbone der Company gar nichts mehr läuft. Insofern hat sich da ein neues Feld für die Touristiker auch aufgetan.
Und vielleicht muss man ja auch gar nicht unbedingt dann das Backend programmieren können, wenn man solche Dinge tut, weil das dann durch die sehr anwenderfreundlichen Apps, die von den großen Providern oder Ähnlichem bereitgestellt werden, ermöglicht wird. Aber wir haben ja eingangs schon über das Thema Bedeutung von Content gesprochen. Wäre ja denkbar, dass dann die heute existierenden Influencer und Content-Creator-Communities noch stärker in diese Metaverse-Touristik-Welt einsteigen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das A und O ist, um jetzt auch ein Anglizismus zu benutzen, die Customer Journey, ne? Die Gästereise genau zu verstehen. Und wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass wir hier einen fundamentalen Wandel haben von stark sagen wir mal, stationären oder traditionellen Touchpoints oder Kundenkontaktpunkten hin zu digitalen Touchpoints. Und diese digitalen Kundenkontaktpunkte, die sind in der Inspirationsphase wahnsinnig wichtig, wo ich jetzt als Travel-Influencer vielleicht über Instagram was machen kann. Die sind in der Informationsphase sehr wichtig, ja, wo ich vielleicht mit Videoplattformen oder vielleicht auch in einer Chatgruppe im Metaversum mich mit Menschen austausche, die dort schon mal waren, über die Buchung, die ja schon hochgradig digitalisiert ist, ja, bis hin auch zum Teilen meiner Erlebnisse, ne? Warum soll es eben nicht, das hat ja Mark Zuckerberg auch angedeutet in seinen Plänen, ein Social VR Facebook geben, wo ich mich nicht eben nur mit dem Chat, mit meinem guten alten Smartphone, sondern als Avatar mit Gleichgesinnten treffe und sage, Mensch, war das so toll, als wir in Portugal an der Algarve das und das erlebt haben, und ich teile diese Erlebnisse als Avatar mit Gleichgesinnten.
Ja, ich glaub, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wie du das sehr schön sagst. Wir denken ja dann gerne immer basierend auf der aktuellen Situation. Also wir sagen, okay, wie soll denn das gehen? Mein Smartphone kann ja nur das und das. Also es gibt vielleicht die Devices noch gar nicht, also die Geräte noch gar nicht, die man dann in zukünftig benutzen wird. Also du hast mit iGlass ein gutes Beispiel gebracht, und da gibt es sicher noch mehr, dass es tatsächlich vielleicht auch gar kein Gerät mehr gibt, was ich mit mir rumschleppen muss, sondern das ist dann einfach schon.
Definitiv.
Ist dann einfach da.
Na, definitiv. Also die Vorstellung, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir in 10 Jahren noch durch die Gegend rennen und ein etwa 15 Zentimeter großes Smartphone ans Ohr halten und da reinquatschen, die wird abgelöst werden von Technologien, die sehr intelligent eingebettet sind in meine Umgebung. Das kann vielleicht in der Brille sein, das kann vielleicht in ganz kleinen Dingen sein, die ich am Körper trage. Auch meine Kleidung wird smart werden, da werden Sensoren drin sein. Ich werde mehr Avatare und Holografien erleben, wie das manchmal auf Messen ja schon eingesetzt wird, wo ich mir per Knopfdruck sozusagen ein digitales Gegenüber aufrufen kann, was mit mir spricht, was mit mir interagiert, und in Kombination mit der künstlichen Intelligenz und den Chatbots wird es da eine hochgradig personalisierte Interaktion geben, die weit weggeht. Also das Smartphone, glaube ich, wird in 10 Jahren langsam seinem Ende hinzulaufen.
Ja, das denke ich auch, und ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Bild zum Schluss, was du gemalt hast, wie das aussehen könnte von einer, ja vielleicht von einer Zukunft, vor der manche Angst haben, die manche sehr skeptisch sehen, auf die sich sicher viele aber auch freuen werden, die aber auf jeden Fall unendlich viele Möglichkeiten bietet. Ein paar haben wir jetzt angerissen. Armin, ich danke dir ganz herzlich, dass du diese knappe Stunde Zeit hattest, um einfach mal die Leute beim Travelholics Podcast ein bisschen aufzuschlauen zu dem Thema. Und wir haben, ich finde es großartig, wir haben 2 wunderbare Buzzwörter erklärt. Also man kann jetzt extrem auftrumpfen als Podcast-Hörer und sagen, hey, ich weiß jetzt so ziemlich Bescheid. Das war Armin Brüsch, Professor Armin Brüsch von der Hochschule Kempten im Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Ich danke sehr fürs Zuhören in diesen 50 Minuten, in denen wir uns mal in die Zukunft bewegt haben. Auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
Und weil der Armin mir erzählt hat, dass er statt Kraftwerk eigentlich viel lieber Jazz hört und ein sehr großer Fan von Stan Getz ist, gibt es noch eine kleine Bonusnummer ganz zum Schluss für alle, die noch etwas dran geblieben sind. Hier ist ein Stück Stan Getz, Misty. Viel Spaß! Thank you.